Das Einzige, was wirklich hilft, ist einfach mehr bauen, 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 bauen. Also wenn meine Oma väterlicherseits so düstere Gedanken gehabt hätte, gäbe es mich heute gar nicht.
Ja, aber trotzdem kann man, kommt nein, jetzt deswegen, in Ihrem Wahlprogramm das Wort Rassismus oder der Kampf gegen Rassismus steht jetzt nicht konkret drin. Ne?
Wir machen es halt. Wir machen es halt.
Alle Bundesländer führen das Bayern-Abi ein, aber dafür bleibt Kiffen legal.
Tatsächlich würden wahrscheinlich auch der ein oder andere das Bayern-Abitur gar nicht schaffen, weil er schon so viel gekifft hat. Deswegen.
Hey, ich bin Helene Reiner.
Und ich bin Max Osenstädter. Wir nehmen heute Dorothee Beer ins Kreuzverhör. Sie ist eine wichtige Politikerin bei der CSU und sie könnte sogar Ministerin werden in der nächsten Bundesregierung.
Wir wollen von ihr wissen, wie sie dafür sorgen will, dass wir alle wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, wie sie zum Thema Migration steht und was ihre Partei tun möchte, wenn Russland wirklich die EU angreifen sollte. Und dafür haben wir natürlich auch Fragen von euch mit dabei. Gehen wir mal rein zu ihr. Sind Sie bereit für unser Kreuzverhör?
Ich bin total bereit.
Wir wollen ganz viel von Ihnen wissen, haben aber für den Anfang ein paar Fragen dabei, auf die wir gerne eine möglichst kurze Antwort hätten. Also ein Satz.
Das ist immer schwierig, ne? Das wissen Sie.
Ja, ist schwierig, aber trauen wir Ihnen zu. Bereit?
Bereit.
Okay. TikTok. Verbieten, einschränken oder so lassen, wie es ist?
Auf jeden Fall ist TikTok schon eine sehr, sehr große Herausforderung, wenn ein Verbot dazu führen würde, dass die Inhalte nicht mehr geteilt werden. Die Inhalte, die bei 90% bei der AfD sind, muss man einfach sagen, wäre das natürlich in vielen Bereichen ein ganz großer Segen. Aber ansonsten, glaube ich, muss man an den Jugendschutz noch mal rangehen.
Altersbeschränkungen für Social Media?
Ja.
Ab wann?
Naja, ich glaube, es kommt schon auf die unterschiedlichen sozialen Netzwerke an. Ich habe jetzt noch nicht so negative Erfahrungen bei Pinterest gemacht, zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber bei allen anderen geht es schon darum, dass man dringend diskutieren muss, aller frühestens im Teenageralter. Aber da ist die Hauptherausforderung, dass es ja trotzdem meistens umgangen wird. Also trotzdem zeitgleich nochmal eine Aufklärung auch für die Eltern.
KI-Videos im Internet kennzeichnen oder verbieten?
Ganz dringend kennzeichnen.
Dringend kennzeichnen.
Kiffen wieder verbieten oder legal lassen?
Auf jeden Fall verbieten.
Wann kommt Wählen ab 16 für den Bundestag?
Also ich glaube, so schnell kommt es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, wenn man es tatsächlich sofort wieder runtersetzen würde, weil natürlich auch mit einem Wahlrecht auch unterschiedliche Pflichten auch in einem Staat mit einhergehen. Und insofern glaube ich,
kommt, dass
es bei 18... Gar nicht, weiß ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall nicht befürworten.
Wie hoch sollte der Mindestlohn Ihrer Meinung nach sein? Ich zähle hoch, Sie sagen Stopp. 8 Euro? 9? 10?
Wir haben gesagt, dass die Politik den nicht festlegt.
Dafür gibt es die
Tarifparteien. Ich finde es richtig, dass die Tarifparteien das aushandeln. Und es ist ein ganz großer Fehler, damit Wahlkampf zu machen.
Okay, also Sie wollen auch keine Zahl nennen.
Es gibt ja aktuelle Zahlen. Es hieß ja, einmal macht es die Politik, danach machen es die Tarifparteien. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass sich da nicht alle Parteien dran halten. Alles
klar. Alice Weidel, die Kanzlerkandidatin der AfD, hat mit Elon Musk geredet. Mit welchem Promi würden Sie gern Wahlkampf machen?
Also ich mache Wahlkampf bei mir zu Hause mit meinen Bürgerinnen und Bürgern. Ich brauche da keine Promis. Ich habe auch so gut wie niemanden bei mir zu Hause in den Wahlkreis eingeladen und fand es auch sehr befremdlich, die Auftritte der beiden.
Wenn Sie heute 18 wären, würden Sie zur Bundeswehr gehen?
Wenn ich heute 18 wäre, würde ich zur Bundeswehr gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich es machen würde, weil ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich würde Stand heute, ich weiß natürlich nicht, wie es dann ist, rückwirkend irgendwie schon ein Jahr irgendwas machen. Ob es beim Bund wäre oder irgendwas anderes. Wenn der Staat gesagt hätte, wir brauchen dich, irgendwas hätte ich definitiv gemacht, ja.
Wie viel kostet ein Einweg-Vape?
Keine Ahnung, ich bin auch komplett gegen Vapes.
Eine Schätzung?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es wirklich Gift ist und mich macht es richtig, richtig fertig, wenn ich sehe, dass bei unserer mittleren Tochter in der Klasse so viele vapen, dass ich es sehr erschreckend finde und da hoffe auch, dass die Eltern da mal Einfluss drauf nehmen, dass die Kinder das mal lassen in dem Alter.
Geld?
5 bis 10 Euro.
Ich weiß, es kostet gar keine Ahnung.
Geld ist jedenfalls ein Riesenthema für junge Menschen, auch für die, die nicht vapen. Nur mal so als Beispiel. Ich habe meinen Führerschein damals für 1.300 Euro gemacht und ich fand das damals schon krass teuer. Zum Vergleich, der kostet jetzt heute im Durchschnitt 2.800 Euro. Also alles wird gefühlt teurer.
Junge Leute müssen mir davon gar nichts erzählen, ja, weil ich eine 18-jährige Tochter habe und gerade einen Führerschein bezahlt habe.
Wie viel hat die bezahlt?
Oh, ich habe viel bezahlt. Das hat nicht mit 2,8 gereicht. Ja, okay. Tatsächlich. Ja. Und das war wirklich irre.
Aber dann wissen Sie es ja am besten. Also alles wird teurer, junge Leute haben weniger Geld. Wie soll sich jemand, der gerade studiert oder eine Ausbildung macht, noch sowas wie Freizeit leisten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ist es immer noch bei den ganz kurzen Fragen?
Nee, jetzt haben Sie Zeit.
Es ist ja, der Führerschein ist ja mal das eine und das ist vielleicht hier in Berlin nicht so das ganz große Thema, aber ich komme ja aus einem sehr ländlichen Raum, da braucht man auch einen Führerschein. Da ist man auch trotz eines immer besser werdenden ÖPNV auch darauf angewiesen, dass man ein Auto hat, um zur Lehre zu kommen. Beziehungsweise bei der Lehre ist es ja oft noch so, dass sie noch nicht mal 18 sind, aber dann gibt es meistens ja schon Führerscheine für Mopeds, für Mofas. Oder ich habe damals auch ein 1B, hieß das noch, gemacht. Ich bin Vespa gefahren als 16-Jährige. Das war ein riesen Freiheitsgefühl und der Vespa-Führerschein war damals auch schon teuer. Und neben den Lebenshaltungskosten kommt eben schon für mich auch die ganz große Frage, die für Jugendliche leider immer noch nicht so im Mittelpunkt ist, später auch mal schon für die Rente vorzusorgen und dann aber vielleicht auch noch mal die Möglichkeit zu haben, ein Eigenheim zu besitzen oder sich dann später mal überhaupt eine Wohnung leisten zu können.
Aber bleiben wir mal bei heute.
Das ist ja heute. Das heißt, man ist natürlich damit konfrontiert, dass man mit 18 oder vorher, je nachdem, wann man aus der Schule eben ausscheidet, genau das alles schon mitbedenken muss. Und dass zum Beispiel der Führerschein viel zu teuer ist und der ja für viele ein Grundbedürfnis ist, deswegen haben wir das auch in unserem Wahlprogramm dargelegt, dass der wieder günstiger werden muss, entbürokratisiert werden muss, auch vielleicht mal von den Standards angegangen werden muss, weil das etwas ist, was ja kein Nice-to-have ist, sondern für viele existenziell notwendig ist. Ja.
Das hier ist die Kreuzverhörakte und da steht zum Beispiel drin, dass jeder Vierte zwischen 18 und 24 armutsgefährdet ist, also wirklich sehr wenig Geld hat. Da fragen sich manche wirklich, wie sie sich überhaupt noch ein vernünftiges Abendessen leisten können. Wie wollen Sie das ganz konkret für junge Menschen ändern?
Naja, also die Frage ist natürlich immer, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man sich nochmal auch einen Armutsbegriff ganz genau anschauen muss, was in Deutschland als arm gilt. Aber ja, es ist so, dass wir uns bei Kinderarmut, bei Jugendarmut, die ja natürlich oft daraus resultierend ist, dass es den Eltern schlecht geht. Es ist ja nicht per se bei den Kindern und Jugendlichen, sondern es liegt daran, dass die Eltern oft oder es sind alleinerziehende Mütter, die davon betroffen sind, dass den Kindern noch wesentlich stärker auch von Armut bedroht. Also fängt es natürlich schon mal damit an, Bildung, dass es eben nicht vom Elternhaus abhängig ist, ob ich einen guten Schulabschluss mache, ob ich danach eben eine Berufsausbildung abschließe, ob ich dann auch ein Studium abschließe, sondern dann geht es eben auch noch mal weiter, wie ist die wirtschaftliche Situation von zu Hause.
Was sind die konkreten Vorschläge?
Die konkreten Vorschläge sind zum Beispiel, wenn wir jetzt, weil Sie auch gerade nach dem Studium gefragt haben, dass das BAföG wesentlich leichter zugänglich sein muss, auch für all diejenigen, die eben von zu Hause das nicht gezahlt bekommen können. Was aber nicht ausschließt, das sage ich auch ganz deutlich, dass man auch neben dem Studium jobben können muss. Also ich habe mir mein Studium auch mit Jobben und mit sehr vielen Jobs und auch übrigens in den Medien, wissen Sie selber, unbezahlten Praktika. Wenn man unbezahlte Praktika hat, wenn man dann noch nebenbei studiert und dann aber auch irgendeinen Job machen muss, damit man überhaupt in der Stadt wie München, ich habe in München studiert, einigermaßen über die Runden kommt, dann weiß ich, dass das sehr, sehr viel Engagement auch von den Kindern verlangt. Also BAföG ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann grundsätzlich, ich weiß, dass es heute sehr stark auch um Jugendliche gehen soll, sind natürlich die Punkte, die wir in unserem Wahlprogramm haben, die Wirtschaft an Nummer 1 wieder in Schwung bekommen. Das kommt natürlich dann auch Jugendlichen zugute. Mhm.
Wirtschaftsforscher haben trotzdem mal die Pläne der Parteien durchgerechnet und die schätzen, wenn ihre Vorschläge umgesetzt werden würden, dann hätten tendenziell diejenigen mehr Geld, die eh schon viel verdienen und eher nicht diejenigen, die es dringend bräuchten. Es sind jetzt meistens nicht so Azubis, die super viel Geld haben. Wieso sollte dieser Azubi sie trotzdem wählen?
Also erstens mal möchte ich das mal sehen. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Rechnungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir regieren würden, insgesamt im Land wieder allen mehr zur Verfügung steht, weil sich Leistung wieder lohnt, weil zum Beispiel Überstunden dann steuerfrei geleistet werden können, weil beispielsweise auch durch die Entbürokratisierung in allen Bereichen auch Zugang auch zu Sozialleistungen dann leichter möglich sind. Aber jetzt mal losgelöst davon. Wir haben, das ist jetzt kein Bundesthema, aber das zeigt ja dann trotzdem, weil das auch meine Partei betrifft, auch dafür gesorgt, dass der Meister kostenfrei gestellt ist in Bayern. Das heißt, in Bayern wird der Meister übernommen. Und das hat unsere Partei durchgesetzt. Warum? Weil wir gesagt haben, wir müssen diejenigen, die eine Berufsausbildung machen und einen Meister machen, mindestens gleichstellen zu jemandem, der auch studiert hat. Also kann ich den Azubis nur raten, uns zu wählen. Oder in meinem Wahlkreis wurde extra ein Azubi-Shuttle eingerichtet. Das ist ein Zusatzangebot für den ÖPNV, dass man eben nicht auf den Führerschein angewiesen ist, sondern zu seiner Arbeitsstelle, auch wenn man unter 18 ist, auch mit einem extra Bus abgeholt wird und zu seinem Arbeitsplatz gefahren wird.
Sie haben gerade gesagt, Überstunden sollen sich mehr lohnen. Wenn wir mehr arbeiten, dann wäre es ja eigentlich auch ganz cool, wenn ein bisschen mehr davon hängen bleibt, von dem Geld. Jetzt gibt es aber sehr viele ältere Menschen im Vergleich zu denen, die nachkommen in Deutschland. Und es ist so geregelt, dass die Jüngeren die Rente der Älteren bezahlen. Es gibt Prognosen, die sagen, dass wir Jüngeren immer mehr von unserem Gehalt abgeben müssen, damit dieses System irgendwie funktioniert. Wie fair finden Sie das?
Na, grundsätzlich ist es schon fair, dass wir eine Generationengerechtigkeit haben, dass wir auch bei denjenigen, die in ihrem Leben was geleistet haben, dass die einen Anspruch auf ihre Rente haben.
Aber ist es dann gerecht, wenn die Jüngeren immer mehr für die Älteren zahlen müssen?
Es geht ja nicht um immer mehr, es geht ja darum, wie viele Jugendliche sind überhaupt noch da? Wie viele Kinder bekommen wir noch in diesem Land? Und als mal gesagt wurde, das war eine Fehleinschätzung unserer Vorfahren in der Politik, die da lautete, Kinder bekommen die Leute immer. Und es war eben nicht so, sondern wir haben natürlich auch zum einen sinkende Geburtenzahlen gehabt. Es wurde dann auch in den letzten Jahren teilweise wieder nach oben, sind die Zahlen wieder nach oben gegangen. Jetzt hat meines Erachtens die Ampel da auch einen Fehler gemacht, weil sie beim Elterngeld auch Einschnitte gemacht hat, auch bei Akademikern, weil sie gesagt haben, naja, die brauchen das nicht. Aber gerade bestimmte Akademiker, die auch in Großstädten arbeiten, die als Einstiegsgehalt auch nicht viel Geld haben, brauchen das natürlich schon, um sich für ein Kind zu entscheiden. Oder ich kann Ihnen auch die Briefe zeigen, die Zuschriften, den Satz vielleicht noch, die dann eben auch sagen, das ist dann ja oft auch die Entscheidung nach einem Kind oder nach zwei Kindern ganz bewusst gegen das dritte Kind, um zu sagen, machen wir dann auch nicht mehr an der Stelle. Also insofern zur Rente, um zur Rente zurückzukommen, dann zu sagen, deswegen wollen wir auch dafür sorgen, dass wenn wir an die Regierung kommen sollten beim nächsten Mal, dass wir auch noch mal Zusatzersparnisse machen für Kinder zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr, das monatlich eingezahlt wird. Und dass man dann, wenn man in ein Rentenalter kommt, dass da vorher keiner Zugriff drauf hat, man selber nicht, der Staat aber auch nicht, dass man da schon mal ein Polster hat, was noch zusätzlich zur staatlichen Rente auch für die Jugendlichen, die dann jetzt jugendlich sind, dann auch angespart werden kann.
Mhm. Wo kommt das hin? Also das wird angelegt, dieses Polster?
Genau, es soll angelegt werden. Das sind wir dann noch am Ausdiskutieren, wie wir es genau machen. Aber auf jeden Fall so, dass man, wenn man auch möchte, noch selber zusätzlich auch noch Geld damit einzahlen kann. Anders als bei der Riester-Rente, dass man die Möglichkeit auch hat, dann ganz sicher, wenn man im gesetzlichen Renteneintrittsalter ist, dann auch später den Zugriff auf die Rente zu haben. Zu einer eigenen Zusatzrente, wie man, wenn man die gerne noch machen wollen würde. Und zusätzlich eben zur staatlichen Rente, die einem dann nach so und so vielen Beitragsjahren auch zusteht.
Wir haben im Vorfeld bei unserer Community mal Fragen eingesammelt. Und da kam ein Thema ganz, ganz oft. Hier zum Beispiel mal Lasse aus Schwerin.
Ich bin hier gerade in Schwerin und bin vor kurzem hergezogen. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Mietpreise hier extrem hoch sind. Ich würde mir generell wünschen, dass da ein bisschen was gemacht wird, dass es erschwinglicher wird für Singles oder für Studenten, an eine Wohnung zu kommen. Und daher ist meine Frage, ob ihr davor habt, irgendwas voranzubringen, ob ihr eine Mietpreisbremse einrichten wollt, ob ihr Großkonzerne enteignen wollt, um Wohnfläche zu schaffen, zum Beispiel.
Was sagen Sie dem Lasse?
Also ganz klar werden wir keine Enteignungen durchführen. Ich denke, das ist ganz klar.
Was sagen Sie zur Mietpreisbremse?
Was ist auch kein adäquates Mittel. Das Einzige, was wirklich hilft, ist einfach mehr bauen, 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 bauen. Aber wir haben zu wenig Wohnungen. Man kann auch darüber sprechen, gerade in Großstädten, wo sehr viele Flächen leer stehen, die für Büros gedacht waren, dass die umgewandelt werden können, auch in Wohnungen. Und wir müssen schneller bauen und wir müssen vor allem billiger bauen. Wir müssen von unseren ganz hohen Standards runter. Wir haben in Bayern gerade eine neue Entbürokratisierungsoffensive gestartet, wo es genau mal darum geht, ein Thema, wo immer jeder gleich zusammenzuckt. Ich sage es aber trotzdem, Themen wie Brandschutz und Ähnliches. Man sieht es an unseren europäischen Nachbarn, die nicht so hohe Brandschutzstandards haben. Da passiert auch nicht mehr im Vergleich zu Deutschland. Und einfach mit anderen Baustoffen schneller mit den Genehmigungsverfahren auch schneller werden. Und wir haben ja jetzt in dieser Legislaturperiode gesehen,
aber die Ampel hat ja extra... Finden Sie die Mieten in München oder in Berlin jetzt angemessen wegen dem Brandschutz? Oder? Also, es ging ja jetzt um die hohen Mieten. Finden Sie die Mieten nicht zu hoch?
Also ich finde, dass die Mieten sehr stark gestiegen sind. Aber ich sage ja noch mal, das geht ja nur, wenn Sie das Angebot erhöhen. Und wir hatten jetzt in dieser Periode ja erstmalig, das war ja immer irgendwo angedockt, ein eigenes Bundesbauministerium, die ja auch sämtliche Ziele verfehlt haben. Das heißt, man muss sich ja mal überlegen, warum dauert es in Deutschland so lange, bis überhaupt gebaut werden kann? Warum sind die Quadratmeter so teuer? Ich habe selber lange in den USA gewohnt. Wenn ich sehe, wie da Häuser auch teilweise gebaut sind, wir bauen halt immer für die Ewigkeit. Und das kann natürlich nicht so bleiben, dass ich Häuser baue.
Auch wenn wir selbst wenn wir jetzt den Turbogang einlegen, so richtig, das hilft nicht denen, die jetzt zum Beispiel zum nächsten Semester, das startet in 3 Monaten, hunderttausende Studierende, die jetzt eine günstige Wohnung brauchen. Wie sollen die das schaffen?
Man kann schon schnell bauen, das sieht man ja.
In 3 Monaten kriegen wir einen Wohnheim fertig gebaut.
In 3 Monaten vielleicht nicht, aber man braucht kein Jahr dafür, wenn man ganz ehrlich ist. Sondern es fängt ja schon mal bei den Genehmigungsverfahren an. Und es geht dann wirklich darum zu sagen, was ist wirklich absoluter Standard, was muss sein. Ich begleite auch viele öffentliche Bauten, gerade im Kindergarten und im Kita-Bereich. Das sind natürlich die Anforderungen, wie wieder beim Brandschutz, so gigantisch. Wenn Sie zum Beispiel an ein bestehendes Gebäude noch etwas zusätzlich anbauen, ist es Stand heute so, dass für das ganze Gebäude, auch für den Altbestand, was einen bestehenden Brandschutz hat, der komplette Brandschutz aufgehoben ist, nur für den Anbau wird das alles wieder neu. Da muss neu bewertet werden, kostet 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro, je nach Größe, auch für die Kommunen. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ich mir jetzt München anschaue, wenn ich weiß, dass es im Schnitt so zwischen 1 und 3 Semester dauert, bis ich auch die Möglichkeit habe, in ein Wohnheim ziehen zu können. Ich habe selber in einem Studentenwohnheim gewohnt in München. Gut, es war leider nicht letztes oder vorletztes Jahr, ist schon ein bisschen länger her, hat aber damals auch schon eine gewisse Zeit gedauert. Und da wäre es zum Beispiel nicht notwendig gewesen, auch die rund um die Uhr Vollbetreuung von bestimmten Hausmeistern, die auch innerhalb dieser Wohnheime ihre Dienste geleistet haben. Also man kann von Standards insgesamt, nicht nur beim Bauen, sondern auch dann danach schon wesentlich runtergehen. Und dann würde es auch schneller gehen und würde auch vielen, vielen eine Linderung verschaffen.
Machen wir mal vom Brandschutz einen harten Themencut. Ich habe in letzter Zeit mit Freundinnen über das Thema Kinderkriegen mich unterhalten. Und da habe ich den Satz gehört, naja, bei den düsteren Aussichten in Sachen Klima, da kann man doch gar keine Kinder mehr in die Welt setzen. Können Sie das verstehen?
Nee, ehrlich gesagt kann ich das 0,0 verstehen. Also ich finde es sogar wirklich unverständlich dahingehend, wenn ich mir überlege, also wenn meine Oma väterlicherseits so düstere Gedanken gehabt hätte, gäbe es mich heute gar nicht, weil mein Vater ist 1947 auf die Welt gekommen. Ich komme aus Unterfranken, zerbombtes Würzburg. Deutschland lag und 2 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche. Es sah alles andere als rosig aus. Die Hälfte der Verwandtschaft im Krieg gefallen, gar nicht mehr zurückgekehrt. Und wirtschaftliches Totaldesaster. Und trotzdem hat sie sich dankenswerterweise, bin ich meiner Oma posthum noch dankbar für meinen Vater entschieden.
Leute haben ja diese Gedanken. Ne? Also die
ja,
haben diese
aber Sorgen. Trotzdem möchte ich ihnen die einfach nehmen und sagen, mein Gott, wir können doch gesegnet sein. Auf der einen Seite sagt man, kann man in dieser Welt überhaupt noch Kinder setzen. Auf der anderen Seite haben wir aber die Situation, dass eigentlich alle gerne zu uns kommen wollen würden, weil wir eben in einem so reichen und gesegneten Land leben. Und wenn ich natürlich da was tun möchte, das eine schließt doch das andere nicht aus. Also mich würde vielmehr mal interessieren, was antworten Sie denn Ihren Freundinnen?
Können Sie auch nicht nur den Menschen diese Sorge nehmen mit, wir sind doch gesegnet, sondern mit konkreten Punkten, die Ihre Partei in Sachen Klimaschutz
macht? Nee, ich möchte mal Sie umgekehrt fragen, was sagen Sie denn Ihren Freundinnen, also, wenn Sie sowas hören?
Wir werden ja nicht interviewen.
Ja, ja, ich weiß, aber es ist ja ein Kreuzverhör.
Ja, es ist ja eine Diskussion, also eine abschließende Antwort habe ich da jetzt nicht gefunden, aber es geht ja jetzt um Sie und um das, was Ihre Partei konkret in Sachen Klimaschutz vorhat.
Also wir bleiben natürlich bei den Pariser Klimaschutzzielen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch noch mal zu betonen. Gerade wenn man sich anschaut, was auf dem anderen Teil des Atlantiks sich gerade abspielt, ist das für uns ganz wichtig. Wir sind weiterhin für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich habe bei mir in meinem Wahlkreis in den letzten Jahren an sehr vielen Einweihungen stattgefunden, vor allem bei Freiflächenphotovoltaik und ähnlichem. Biomasse haben wir. Wir sind gerade dabei. Wir sind eine der Regionen, wo die meisten Leitungen durchgelegt werden durch Deutschland, die dann bei uns ankommen für die Verteilung, wo zum Beispiel auch Offshore dann von der Nordsee bis Bayern durchgeleitet wird. Also da passiert sehr viel, da soll es auch keine Abstriche geben. Aber ein Klimaschutz, der auch mit der Bevölkerung funktioniert, dass den alle mittragen, funktioniert eben auch, das immer wieder beim Anfangsthema, nur mit einer starken Wirtschaft. Und wenn ich eine starke Wirtschaft habe und ein leistungsfähiges Land habe, wo ich sprudelnde Steuereinnahmen habe, dann kann ich mir auch mehr leisten, als wenn ein Land eben runtergewirtschaftet wird und das eben nicht der Fall ist. Also ich will nur einfach nochmal, weil mir das wichtig ist, neben Klimaschutz zu betonen, dass es gerade in unserem Land wirklich ganz, ganz wichtig ist, sich auch von solchen düsteren Gedanken zu verabschieden. Weil wir haben vorhin über Rente gesprochen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch in unserem Land sehr viele Kinder haben. Und dass die hier willkommen sind, dass wir ein familienfreundliches Klima haben. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren so viel Positives für Familien gemacht. Und dann die Kinder, die nicht geboren werden, können sich ja dann auch nicht mehr für den Klimaschutz einsetzen. Also vielleicht können Sie das Ihren Freundinnen noch mitgeben.
Ein Thema, das den Wahlkampf komplett verändert hat und mittlerweile bestimmt. In Solingen, in Mannheim, zuletzt in Aschaffenburg, wurden Menschen getötet durch teilweise abgelehnte Asylbewerber. Durch Menschen, die nicht mehr in Deutschland hätten sein dürfen. Was wollen Sie machen, damit sich sowas nicht wiederholt?
Ja, wichtig ist, dass man überhaupt mal das Thema Migration ansprechen darf und auch auf Defizite hinweisen darf, ohne dass man das Feld einer, durfte man eine Zeit lang nicht so sehr, ohne dass das immer gleich einer rechtspopulistischen und vom Verfassungsschutz beobachtenden Partei alleine zugesprochen wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt komme ich natürlich aus Unterfranken, wo Aschaffenburg auch drin liegt. Die Ehefrau und die Schwiegermutter des getöteten Helden, der versucht hat einzugreifen, die kommen sogar aus meinem Wahlkreis. Also kann man sich ja vorstellen, was bei uns zu Hause auch los ist. Und da ist es eben wichtig, zum einen das Aufarbeiten dessen, was passiert ist, warum war der überhaupt noch da? Und auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass sowas nicht wieder vorkommen kann. Und deswegen hat Friedrich Merz ja auch einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, dass wir zum einen natürlich diejenigen, die ein Recht auf Asyl haben, in Deutschland selbstverständlich aufnehmen, dass wir auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die eben straffällig sind, auch wieder abschieben können, auch aus unserem Land. Und dass wir auch mit denen, dass die Behörden enger zusammenarbeiten können. Wenn ich jetzt, ich kenne das auch nur genauso wie Sie vom Lesen, ich habe da keine internen Unterlagen der Behörden gesehen, aber wenn es wirklich so ist, dass er auch schon mal im Vorfeld, jetzt gerade im Fall von Aschaffenburg, von einer anderen Frau schon mal angezeigt wurde, weil er die auch schon mal mit dem Messer bedroht hatte, dann muss halt solchen Dingen auch schneller nachgegangen werden. Und wir müssen halt auch wissen, wer in unserem Land ist. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, dass wir auch bei der Migration sagen, wir nehmen alle auf, die dringend Schutz brauchen. Und wir brauchen auch Menschen, die zu uns kommen und in die Arbeit migrieren, die bei uns gut integriert sind, die hier einen Job haben, die hier auch ein Teil unserer Grundordnung sein wollen, selbstverständlich gerne, aber für alle anderen kann da gar kein Platz sein. Und solche Fälle dürfen natürlich nicht wieder passieren.
Sie haben gerade den Plan von dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz angesprochen und das Recht auf Asyl, dass jemand, der kommt, dieses Recht auch haben soll. Da verstehe ich jetzt was nicht, weil Friedrich Merz hat gesagt, er will niemanden mehr nach Deutschland lassen, der keine gültigen Papiere hat, auch nicht, wenn es jemand ist, der Schutz sucht. Das würde doch das Recht auf Asyl damit aushebeln.
Aber wenn er keine gültigen Papiere hat, wir müssen ja wissen, wer da ist. Das ist ja auch in den letzten Jahren extrem missbraucht worden. Dann wurden die Papiere schnell noch vor der Grenze weggeschmissen. Oder es wurde behauptet, man hatte keine. Oder Sie kennen auch die Fälle, dass dann falsche Altersangaben sind, falsche Herkunftsangaben sind. Mhm. Also wir müssen schon wissen, wer da ist. Sie wissen ganz genau, dass Deutschland auch nicht von einem einzigen Land umschlossen ist, was jetzt zum Beispiel Syrien oder Afghanistan heißt beispielsweise. Also man muss natürlich schon auch gucken, wer hat tatsächlich einen Schutz, wer ist über einen Drittstaat eingereist und wer hat tatsächlich ein Recht auf Asyl. Wir haben doch als Politikerinnen und Politiker in Deutschland als allererste Aufgabe erstmal unser eigenes Land zu schützen und unsere eigene Bevölkerung zu schützen. Und jetzt hat ja derjenige, der hier in Aschaffenburg diese schreckliche Tragödie ausgelöst hat, hat auch ein Kind mit Migrationshintergrund, den kleinen Jungen, mit 8 Messerstichen niedergemetzelt. 8 Messerstiche in den Hals. So. Und den sage ich jetzt, jetzt müssen wir aber erst mal gucken und vielleicht ist dann mal jemand da an der Grenze und vielleicht trifft es dann auch mal an der einen oder anderen Stelle den Falschen. Wir brauchen jetzt in der Migration eine Kehrtwende. Wir brauchen in der Migration wirklich einen anderen Kurs, dass nicht jeder, der unbedingt nach Deutschland auch kommen will, zu uns kommen kann, geschweige denn auch hier bleiben kann. Und natürlich können Sie mir jetzt 1000 verschiedene Einzelbeispiele aufzählen. Trotzdem bleibt es völlig richtig, dass wir seit 2015, und 2015 war ein Sonderfall, 2015 wäre auch nicht das Problem gewesen, wenn danach nicht einfach irreguläre und vor allem ungesteuerte Migration so möglich gewesen wäre in unserem Land, hätten wir die Probleme auch gar nicht so, wie wir sie heute haben. Andere Länder, Dänemark, Schweden, haben einen ganz anderen Weg jetzt eingeschlagen, auch mit großen Erfolgen. Und wir müssen unserer eigenen Bevölkerung sagen können, dass wir einen Unterschied machen zwischen auf der einen Seite Traumtänzern, die glauben, es passiert überhaupt nichts in diesem Land, und auf der anderen Seite denjenigen, die sagen, jeder Ausländer ist per se böse. Da finde ich, sind wir die einzige Partei oder die einzigen beiden Parteien, CDU und CSU, die das wirklich auf der einen Seite mit Empathie und viel Herz machen, aber auf der anderen Seite auch mit einer klaren Linie, auch für unsere eigene Bevölkerung. Das finde ich einfach wichtig.
Aber gehen wir mal weg vom Einzelfall, und zwar zum Thema Grenzkontrollen. Die gibt es ja schon, die sind verschärft worden, schon 2023. Jetzt sagen Sie, es soll noch härter werden, es soll noch mehr werden. Wie soll das funktionieren?
Es soll Zurückweisungen vor allem an der Grenze geben. Das war ja bislang nicht der Fall. Das sollte ja, vor allem wollte das ja die jetzige Ampel, beziehungsweise jetzt die Resteampel mit Rot-Grün, den Weg da auch nicht mitgehen. Und dass wir sagen, natürlich muss man schauen, dass das jetzt nicht EU-Bürger trifft, weil auch Reisefreiheit ein hohes Gut ist. Das ist auch völlig klar. Und trotzdem, finde ich, ist es jetzt erstmal wichtig, da nochmal an der Grenze ein Zeichen zu setzen, dass man nicht, wem spielt man denn mit dem jetzigen System in die Karten? Doch nicht Schutzsuchenden. Sie spielen doch nur diesen ganzen Schleusern in die Karten, die sagen, in Deutschland wird nicht ausreichend kontrolliert. Und wenn ihr mir euer ganzes Hab und Gut überschreibt, dann bringe ich euch auch rein, weil Deutschland nimmt das Ganze eben sehr lax. Und diesen Schleusern muss natürlich auch das Handwerk gelegt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass auch an der Grenze natürlich kontrolliert wird. Und dann gibt es halt Bundesländer, die mehr betroffen sind.
Überall kontrolliert werden?
Naja, an unseren deutschen Außengrenzen.
Weil Deutschland hat fast 4000 Kilometer ist die Grenze lang.
Ja, aber
in welchen Abständen sollen da Grenzzäune errichtet werden?
Aber Sie wissen doch ganz genau, dass das meiste kommt natürlich auch über die Balkanroute beispielsweise rein. Das meiste, was wir, also wenn Sie sich mal mit dem bayerischen Innenminister unterhalten, was da jeden Tag auch rausgezogen wird, auch an Waffen, auch an Drogen, dann hat es schon einen ganz, ganz guten Sinn, dass man da mal genauer hinschaut, wer da alles und was da auch alles ins Land kommt.
Also es müssen gar nicht unbedingt mehr Grenzzäune werden, sagen Sie.
Naja, das muss man natürlich genau schauen. Wenn es dann Ausweichrouten gibt, muss man natürlich darauf reagieren. Aber ich will Ihnen jetzt hier nicht jeden Poller beschreiben. Und natürlich ist so eine Grenze vielleicht an der westlichen Seite eine andere als jetzt auf der östlichen und im Süden. Da ist natürlich der Verkehr wesentlich dramatischer und wesentlich stärker, als es vielleicht an der deutsch-niederländischen Grenze. Da haben wir andere Herausforderungen. Aber wenn ich jetzt direkt bei Frankreich rüberschaue, bei den Pendlern oder Luxemburg, sind die Herausforderungen jetzt in den Süden etwas anders gelagert.
Der Tatverdächtige, der in Aschaffenburg zwei Menschen getötet hat, der hätte ja nicht mehr hier sein dürfen, da haben wir darüber gesprochen. Aber er soll auch psychisch krank gewesen sein. Finden Sie, dass Menschen, die aus Kriegsgebieten nach Deutschland kommen und psychisch krank sind, ausreichend betreut werden?
Ich glaube, dass insgesamt wir nicht ausreichende psychische Betreuung haben. Das hat gar nichts mit Menschen zu tun, die zu uns kommen, sondern psychische Krankheiten werden in unserem Land immer noch nicht richtig anerkannt. Das gilt aber für Deutsche ganz genauso. Es ist immer leichter zu sagen, ich komme nicht auf die Arbeit, weil ich mir ein Bein gebrochen habe, als zu sagen, ich habe einen Mental Breakdown. Also deswegen glaube ich, dass wir insgesamt beim Thema psychische Krankheiten schon besser geworden sind, was die Akzeptanz betrifft, aber tatsächlich noch nicht gut sind. Wir haben zu wenige Psychologen, wir haben auch insgesamt zu wenige Einrichtungen, wo überhaupt jemand hin kann. Das heißt, wir müssen auch da ansetzen, aber für alle. Und das geht jetzt nicht nur für diejenigen, die zusätzlich zu uns kommen.
Wir haben auch mal bei Instagram unsere Community gefragt, was die Migrationsdebatte mit Ihnen so macht. Und wir haben ein Video bekommen von Lynn. Sie ist 23 und sie lebt in Duisburg.
Ich habe in meinem Freundeskreis viele Menschen mit Migrationshintergrund, die gerade Angst haben aufgrund der rechten Narrative, die sich immer weiter verbreiten in Deutschland. Und meine Frage ist, was Sie mit Ihrer Politik dagegen tun werden, dass meine Freunde keine Angst mehr haben müssen vor ihrer Zukunft in Deutschland.
Wäre natürlich jetzt spannend gewesen, wovor sie genau Angst haben oder was genau der Punkt ist, weil ich erlebe das komplett anders. Ich habe auch einen sehr, sehr großen Anteil von Migranten in meinem Wahlkreis, auch in meinem Freundeskreis.
Aber sprechen wir erstmal über das, was...
Ja, aber sie hat ja, finde ich, jetzt nichts Konkretes gesagt, sondern sie hat gesagt, sie machen sich Gedanken, dass sie abgeschoben werden oder sie machen sich davor oder davor Gedanken. Die Migranten, die sich bei mir melden...
Es ging um rechte Narrative, ne?
Da ist allein das Wort rechtes Narrativ schon schwierig, weil es sind rechtsextreme Narrative. Kann man ja auch mal über Begrifflichkeiten sprechen. Weil links ist immer kuschelig und rechts ist immer gleich extrem. Aber deswegen störe ich mich schon an der Begrifflichkeit.
Ja.
So, und da geht es doch darum, Ärztinnen, ich habe sehr viele migrantische Ärztinnen in meinem Wahlkreis, die machen sich mehr Sorgen nach Magdeburg, dass gesagt wird, hier ist ein Arzt mit Migrationshintergrund gewesen und jetzt heißt, aha, sind jetzt quasi sie dann auch betroffen und die wollen, dass so etwas nicht passiert, weil sie nämlich umgekehrt sagen, wir wollen genau, dass wir, die wir hier gut integriert sind, dass wir bleiben können und zwar so bleiben können, dass sie nicht beschimpft werden von anderen Migranten, die dann auch wieder gesagt haben, was ist, was da in Magdeburg passiert ist. Jetzt müssen wir da mal genauer hinschauen. Und gerade diejenigen, die gut integriert sind, die melden sich viel, viel mehr bei uns und sagen, macht mal was gegen die schwarzen Schafe unter uns und lasst es einfach nicht durchgehen. Mhm. Weil das erlebe ich viel, viel stärker, dass aus dem migrantischen Milieu da die Kritik kommt und weniger aus denjenigen, die schon immer hier gewohnt haben.
Es sind jetzt nicht nur Linz-Freunde, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. In der Studie steht drin, dass 3 von 4 jungen Leuten aus rassifizierten Gruppen sagen, dass sie schon mal Rassismus erlebt haben. Trägt der Ton Ihrer Partei nicht dazu bei, dass die Spaltung noch größer wird?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die wirklich den Mut haben, auch eine Politik zu machen, die Deutschland wieder in Ordnung bringt, um gerade der AfD den Nährboden zu entziehen. Alle anderen tun ja so, als ob man da wegschauen kann, als ob das jetzt alles so, man schaut einfach nicht hin und dann ist alles in Ordnung. Nee, so ist es halt nicht und so läuft es halt auch in unserem Land nicht. Und ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, wie eben erwähnt, in allen Bereichen, ob in der Wirtschaftspolitik, in der inneren, in der äußeren Sicherheit, aber auch in der Migration, unser Land wieder in Ordnung zu bekommen, dann entziehen wir der AfD den Nährboden. Das können wir aber nicht, wenn dauernd versucht wird, die Union, ich meine, ganz ehrlich, noch deutlicher als Friedrich Merz, sich abzugrenzen, kann man sich gar nicht abgrenzen. Punkt. Kann man nicht.
Ja, aber trotzdem kommt jetzt deswegen, in Ihrem Wahlprogramm das Wort Rassismus oder der Kampf gegen Rassismus steht jetzt nicht konkret drin. Ne?
Wir machen es halt. Wir machen es halt. Wir kämpfen natürlich die ganze Zeit auch gegen Rassismus. Ich bin selber Schirmherrin bei meinen Schulen zu Hause, bei Schule gegen Rassismus und Courage. Ja, aber wir schreiben ja auch nicht alles in so ein Wahlprogramm rein. Ich könnte Ihnen bestimmt noch 20 andere Themen sagen, die auch nicht drinstehen.
Wirkt halt so, als wäre es jetzt nicht auf der Prio-Liste ganz oben.
Es ist tatsächlich bei den 3 Punkten, die ich gesagt habe, bei Wirtschaft und bei innerer und äußerer Sicherheit und bei Migration natürlich nicht, aber das sind meine Familienthemen auch nicht. Da ist auch nicht der Klimawandel, da ist auch nicht Gesundheit, sondern Sie müssen halt bei einer Top-3-Liste die 3 drängendsten Themen reinschreiben. Und alles andere wird selbstverständlich automatisch mitgemacht. Mhm. Aber nochmal, jedes so Fingerpointing und jedes so komische Andeuten, ist es alles immer nur Wasser auf die Mühlen der AfD. Ich glaube, dass Sie insgesamt da...
Ja, aber wir müssen ja trotzdem nachfragen. Und ja, also das ist jetzt nur mal eine Frage, die uns aus der Community
gestellt wurde. Klar, aber es gäbe sicherlich aus der Community auch noch mal andere Fragestellungen.
Ja. Wir kommen noch zu einer anderen Frage. Ihr Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der fordert, dass Menschen, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben, der deutsche Pass wieder weggenommen werden kann, wenn sie straffällig werden. Ich habe da ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe eine Kollegin, die ist in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber sie hat noch eine angolanische Staatsbürgerschaft. Finden Sie, dass die weniger deutsch ist als ich?
Ich finde einfach, dass man natürlich darüber reden muss, wenn man 2 Pässe hat, dass man sich nicht immer das Beste aus beiden Welten aussuchen kann. Ich habe selber einen Fall in der Familie mit einer doppelten Staatsbürgerschaft gewünscht. Da habe ich gesagt, nee, geht nicht, unterstütze ich auch nicht, machen wir auch nicht. Man muss sich schon mal entscheiden, geht man im einen Land dann zum Militär oder nicht? Wo geht man wählen? Was macht man eigentlich? Also man muss sich natürlich ganz genau überlegen, für welches Land entscheide ich mich. Dass es da immer auch Ausnahmen dann gibt, dass man sagen kann, es gibt ja auch bestimmte Länder, die...
Bei denen das gar nicht funktioniert.
Gar nicht zu, dass die Staatsbürgerschaft einem wieder entzogen wird. So. Aber dass man grundsätzlich nicht sagt, man muss sich nicht entscheiden, sondern man muss dann auch mit allen Rechten und Pflichten sich für ein Land entscheiden. Das finde ich schon grundsätzlich richtig.
Aber verstehen Sie das bei den Freunden von Lynn oder bei Leuten mit doppelter Staatsbürgerschaft, dass das, was Sie da sagen und was Sie da fordern, sich so ein bisschen so ankommt, als wären das Menschen oder Deutsche zweiter Klasse. Können Sie das nachvollziehen?
Nee, das kann ich ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen, weil ich habe schon so viele Jahre auch für Menschen mit Migrationshintergrund als Arbeitnehmerin gearbeitet. Ich habe da wirklich eine ganz, ganz große Community auch bei mir zu Hause und da gibt es beides. Wobei weniger diese Fälle, vielleicht liegt das aber auch im eher ländlicheren Raum begründet, ich weiß es nicht. Aber da sind nicht die Ängste da, sondern dann sind eher diejenigen da, die sagen, wir sind hierher gekommen. Wir arbeiten hier, wir haben hier eine Familie gegründet, wir haben das Land mit aufgebaut und wir wollen solche Menschen auch nicht im Land haben. Also vielleicht ist das bei dem einen oder anderen Fall oder gerade in der Großstadt.
Aber da sprechen wir jetzt nicht über Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, ne?
Da sprechen wir jetzt wahrscheinlich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht in jedem einzelnen Fall, ob die 2 Pässe haben oder nicht. Aber die müssen ja auch nicht straffällig werden.
Frau Wehr, wir haben viel über Entscheidungen gesprochen. Jetzt können Sie sich entscheiden.
Okay.
Wir wollen Sie noch mal ein bisschen herausfordern. Und zwar gibt es hier zwei Buzzer.
Ja.
Wir nennen Ihnen jetzt drei Szenarien. Und mit den Buzzern können Sie einmal Zustimmung und einmal Ablehnung signalisieren. Also hier heißt es ja, da würden Sie mitgehen, ist okay. Und rot heißt nein, auf keinen Fall.
Okay,
na gut. Probieren wir das mal.
Ich hasse es, aber okay.
Das erste Szenario ist, Sie werden Ministerin in der nächsten Regierung. Aber dafür sind Sie in einer Koalition mit den Grünen.
Warum? Weil Sie nicht Ministerin werden.
Das kann man sich ja nicht aussuchen. Man wird ja von seiner Partei dahin gesteckt. Aber mit diesen Grünen momentan ist keine Regierung möglich.
Nächstes Szenario. Alle Bundesländer führen das Bayern-Abi ein, aber dafür bleibt Kiffen legal.
Das ist sehr schwierig. Aber tatsächlich würden wahrscheinlich auch der ein oder andere das Bayern-Abitur gar nicht schaffen, weil er schon so viel gekifft hat. Deswegen.
Drittes Szenario. Sie können alle Ihre Vorschläge zur Migration umsetzen, aber in der Koalition mit der AfD.
Auf keinen Fall. Mit der AfD arbeiten wir nie zusammen, das haben wir auch immer gesagt. Und ich bin mir sicher, da setze ich dann doch wieder auf die vernünftigen Parteien der Mitte, dass sie auch unseren Vorschlägen zustimmen werden, damit wir gar nicht erst in so eine Situation kommen wie in Österreich.
Das können Sie versprechen, dass das bei uns nicht passiert, so eine Situation, und dass Sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten?
Das kann ich definitiv versprechen, dass wir nicht mit denen zusammenarbeiten, ja.
Ein Punkt, wo sich Ihre Partei und die AfD ohnehin extrem unterscheiden, ist der Ukraine-Krieg. Wie wollen Sie mit einer neuen Regierung den Ukraine-Krieg denn beenden?
Also das wäre sehr schön, wenn wir den so einfach beenden könnten. Aber wichtig ist es natürlich, dass wir auch weiterhin die Ukraine unterstützen. Ich glaube, dass sich Russland sehr getäuscht hat, dass sie nicht gedacht hat, dass die Ukraine so lange so widerstandsfähig ist. Und insofern hoffe ich natürlich, dass es irgendwann da bald auch zu einer Lösung des Konflikts kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel schon eine Lösung im Nahostkonflikt, die immer noch nicht perfekt ist, wo auch noch viel gearbeitet werden muss. Wir haben immer noch nicht alle Geiseln frei, aber zumindest hat sich aber da etwas Ukraine entschärft. Ja. Ich weiß, ich schicke es nur deswegen voran, weil man ja auch nicht wusste, wie schnell das da geht und wie schnell man da auch Menschen, die tatsächlich in Not sind, helfen möchte. Und dass sowohl aber dreimal rot ist eigentlich auch nicht schön. Ihre Beispiele waren nicht gut. aber dass man tatsächlich gesehen hat, dass sowohl die AfD als auch jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht im Bundestag halt nur Putin und Russland getreue Reden halten, ist das auf jeden Fall die falsche Politik. Wir wollen weiterhin, dass die Ukraine sich selbst verteidigen kann, und wir wollen auch weiterhin alles dran setzen, dass Russland den Krieg nicht gewinnt, weil dann auch völlig klar ist, dass das nächste europäische Land dran ist.
Ihre Partei unterstützt die Ukraine und möchte ja viele Waffen liefern. Was sagen Sie jetzt jungen Leuten, die die Sorge haben, dass wir auch Teil des Kriegs werden, wenn wir immer mehr liefern, immer stärkere Waffen liefern?
Also ich verstehe natürlich jeden, der Angst vor dem Krieg hat. Niemand will Krieg, wir wollen alle Frieden. Ich habe bis zum Tod von meiner Oma auch mit jemandem im gleichen Haus zusammengewohnt, die noch den Krieg erlebt hat, auch noch live erlebt hat. Und deswegen ist völlig klar, dass das nicht funktioniert. Nur Fakt ist ja jetzt, wir liefern ja nicht nur Waffen, sondern wir bilden ja auch die Ukrainer an den Waffen aus. Also wir haben bei unseren Bundeswehrstandorten auch in Deutschland ja regelmäßig die ukrainischen Soldaten, die auch an diesen Waffen ausgebildet werden. Also ich möchte natürlich nicht, dass wir Kriegspartei werden, und ich möchte auch nicht, dass wir unsere jungen Menschen hinschicken müssen. Aber damit es gewährleistet ist, müssen wir eben alles dafür tun, dass sie sich weiterhin selbst verteidigen können.
Sie sagen, Sie wollen das nicht, aber Sie scheinen junge Menschen ja trotzdem irgendwie darauf vorzubereiten. Ich spreche da auf einen Punkt an, und zwar wollen Sie eine aufwachsende Wehrpflicht einführen. Was bedeutet das, aufwachsende Wehrpflicht?
Jetzt bin ich nicht die Verteidigungsexpertin unserer Partei, aber wir wollen natürlich trotzdem wieder perspektivisch unser Land auch selbst verteidigen können. Und das bedeutet, dass wir auch wieder über eine Wiedereinführung einer Wehrpflicht sprechen, analog aber auch einem Dienstjahr oder einer Zeit, wie wir es früher eben hatten, dass die einen zur Bundeswehr sind und die anderen haben eben Sozialdienste geleistet. Wir haben es ja dann versucht mit dem Aussetzen der Wehrpflicht, also wir haben es ja nicht abgeschafft, sondern die Wehrpflicht ist ja faktisch ausgesetzt worden, haben wir die Freiwilligendienste eingerichtet. Da ist aber noch wesentlich mehr Potenzial da. Wir erleben aber auch bei der Bundeswehr trotzdem einen Zuspruch, der da ist. Ich habe selber einen großen Bundeswehrstandort in meinem Wahlkreis, der sich auch großer Beliebtheit erfreut. Und deswegen glaube ich schon, wenn man die Wahl eben hat, auf der einen Seite eben dann einen Wehrdienst abzuleisten, auf der anderen Seite aber vielleicht im sozialen Bereich, im politischen, im digitalen Bereich ein paar freiwillige Monate für unser Land zu machen, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, auch dem eigenen Land was zurückzugeben.
Sie sagen, perspektivisch könnte man über eine Wehrpflicht sprechen. Das klingt hier bei Ihrem Parteivorsitzenden Markus Söder drastischer. Söder will Wehrpflicht so schnell wie möglich zurück. Und in dem Zusammenhang hat er auch davon gesprochen, dass es eigentlich sogar noch strenger werden soll als die Wehrpflicht, die wir mal hatten, weil sich dann auch nicht mehr jeder, der ein Problem mit seinem Zehennagel hat, vom Dienst befreien lassen könne.
Aber das ist jetzt auch nicht drastisch. Das war ja tatsächlich so, dass es Jahrgänge gab, in denen man nur sagen musste, mir zieht's ein bisschen und dann wurde ich befreit.
Tatsächlich wurden Ärztinnen und Ärzte früher dazu angehalten, ganz genau hinzuschauen, wer gesund ist und wer den Wehrdienst nicht antreten kann. Sie wurden sogar extra darauf trainiert, zu erkennen, ob jemand nur was vorspielt oder wirklich krank ist. Und ja, ich kenne auch Geschichten, wo Leute sich früher aus dem Wehrdienst irgendwie rausgetrickst haben. Einige von euch kennen die bestimmt auch. Aber die Aussage von Frau Bär, man könne wegen kleiner Wehwehchen verweigern, stimmt so pauschal nicht.
Und musste noch nicht einmal auch einen Sozialdienst leisten.
So. Jo, weil Sie eben gesagt haben, perspektivisch kann man darüber sprechen. Also ja, kommt jetzt eine Wehrpflicht oder nicht?
Also unsere Parteien möchten das, dass wir wieder eine Wehrpflicht einführen. Und dass
und ab wann?
Na, jetzt müssen wir erstmal eine Wahl gewinnen und auch dann eine Regierung stellen. Und dann auch mit einem Koalitionspartner drüber sprechen. Und dann natürlich auch mit der Bundeswehr schauen, wie schnell sowas aufwachsen kann. Grundsätzlich wäre es aber schon wichtig, wenn ich mir auch das Thema, die zweite Seite der Medaille, weil dafür bin ich zuständig für die Freiwilligendienste, dass wir da auch wieder einen Aufwuchs bekommen, weil der Bedarf so gigantisch ist im sozialen Bereich, beim Roten Kreuz, beim THW, in der Pflege, dass wir da auch wieder mehr junge Menschen in einen Dienst fürs Land reinbekommen, ja.
Frau Bär, wir wollen ganz zum Schluss unseres Interviews nochmal bewusst positiv auf die Situation in Deutschland blicken. Sie können unserer Community jetzt in ein paar kurzen Worten nochmal ein bisschen Hoffnung machen. Warum werden die nächsten Jahre besser?
Naja, es sind ja immer Zyklen, die wir erleben, immer. Also wir hatten auch, das werden jetzt Ihre Zuschauer gar nicht mehr so wissen, aber alleine in den letzten Jahren auch schon Bankenkrise, Finanzkrise, Griechenlandkrise. Genau, und deswegen sage ich ja, da sind wir auch gut rausgekommen. Wir hatten jetzt vor kurzem 80 Jahre Auschwitz-Befreiung. Das heißt, unser Land hat schon so viel mitgemacht und wir haben schon so viel geschafft. Und wenn alle sich ein bisschen mehr anstrengen, wenn aber auch alle mitbekommen, dass sich Leistung auch in diesem Land wieder lohnt, dann sehe ich unserem Land sehr, sehr positiv, in eine sehr positive Zukunft. Wir sind das Land, was auch schon sehr, sehr lange eben ohne Krieg im eigenen Land leben kann. Unser Essen ist besser, die medizinische Versorgung ist besser, die Lebensqualität ist besser als in vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Und deswegen müssen wir da auch ein bisschen was zurückgeben und auf der anderen Seite aber alles dran setzen, dass es so bleibt und uns nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen.
Frau Bär, danke, dass Sie sich unseren Fragen im Kreuzverhör gestellt haben.
Danke Ihnen.
Dankeschön. So, und das war das Kreuzverhör mit Dorothee Bär. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben natürlich auch mit anderen Spitzenpolitikerinnen und Politikern gesprochen. Alle Interviews findet ihr hier in der Playlist. Und hier findet ihr noch das Video vom Funkformat Die da oben zum gemeinsamen Wahlprogramm der CDU und CSU. Das Kreuzverhör ist übrigens ein Format von Funk und dem jungen Programm der ARD. Bis zum nächsten Mal.